HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Die Politik hat sich Hausaufgaben aufgegeben. Bis spätestens 2030 planen die Bundesländer ein Abitur nach einheitlichen Regeln. So steht es in einem Papier der Kultusministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag in Berlin stattfindet. Dort wollen sich die Ressortchefs und Chefinnen darauf einigen, wie viele Prüfungen mit in die Abi-Note irgendwann einfließen sollen. Das ist aktuell nämlich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Unsere Korrespondentin in Wiesbaden, Ariane Focke, berichtet.
Aktuell ist es so, dass die Länder sehr unterschiedlich mit dem Abitur umgehen. Zum Beispiel bei der Anzahl der Leistungskurse, wie einzelne Noten gewichtet werden oder wie viele Klausuren in der Oberstufe geschrieben werden. Das macht die Vergleichbarkeit schwierig. Und genau hier liege das Problem, sagt Pauline Greichen. Sie studiert im 10. Semester Medizin in Marburg.
Vor allem bei der Zulassung zum Medizinstudium spielt das Abitur immer noch eine sehr große Rolle. Und deswegen ist es eben auch wichtig, dass das Abitur über die Bundesländer hinweg vergleichbarer ist, weil schließlich die Studienplätze über ein zentrales bundesweites Verfahren auch vergeben werden.
Somit gäbe es eben auch keine Chancengleichheit, kritisiert die Studentin, die sich auch im Marburger Bund engagiert. Während des Studiums hat sie auch Kommilitonen kennengelernt, die es nicht so leicht hatten.
Ich gehöre zu denjenigen, die reingerutscht sind, also direkt mit der Abiturquote. Aber es gibt wirklich einige, die jahrelang darauf hinarbeiten, überhaupt einen Studienplatz zu bekommen.
Schaut man sich die Abiturnoten der Länder im Vergleich an, wird der Unterschied besonders deutlich. Letztes Jahr haben in Thüringen über 45% der Abiturienten eine 1 vor dem Komma geschafft. In Schleswig-Holstein gerade einmal 24%. Hessen rangiert im oberen Mittelfeld. Kultusminister Alexander Lorz von der CDU sagte vor der heutigen Kultusministerkonferenz:
Wir wollen wirklich jetzt dahin kommen, dass wir die Anforderungen an das Abitur noch weiter vereinheitlichen bzw. vergleichbar machen, sodass also die Länder da in Zukunft nicht mehr so auseinanderstreben, wie das teilweise in der Vergangenheit der Fall war.
Die AfD im Landtag lehnt hingegen eine Vereinheitlichung der Abi-Prüfungen ab. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Arno Enners erklärt warum.
Der Föderalismus ist ein Wert, der hier auch den Wettbewerb der Länder in der Bildung hochhält. Und ein Zentralismus in der Bildung würde sich nie an den Besten orientieren, sondern immer an dem Mittelmaß oder im schlimmsten Fall am Untermaß.
Am ehesten könne sich die AfD bundesweit einheitliche Lehrpläne vorstellen. Bis es soweit ist, müssten aber erst einmal überall die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden, sagt Bildungsforscher Marco Neumann vom Leibniz-Institut.
Wenn wirklich alle Schülerinnen und Schüler an den gleichen Aufgaben gemessen werden, dann muss man zuvor auch die Voraussetzungen in den Bundesländern, in den verschiedenen Schulen in den Bundesländern schaffen, damit die Schülerinnen und Schüler auch wirklich die gleichen Möglichkeiten haben, diese Hürden zu meistern. Ansonsten hätte man schnell eine neue Ungerechtigkeit.
Das hat auch schon das Bundesverfassungsgericht 2017 festgestellt. Alle Abiturienten sollten die gleichen Chancen haben. Deshalb sollten die Länder für Vergleichbarkeit sorgen. Eine Forderung, der die Länder jetzt, 6 Jahre später, nachkommen.
Wie sinnvoll ist ein einheitliches Abi? Dieser Frage ist Ariane Focke in Wiesbaden in ihrem Bericht nachgegangen. Die EU hat alle Städte über 100.000 Einwohner verpflichtet, bis 2025 einen Plan vorzulegen, wie sie beim Verkehr den Klimaschutz voranbringen kann, um die Ziele des Klimaabkommens von Paris einzuhalten. Frankfurt will im Mai ein entsprechendes Verkehrskonzept vorstellen. Daran sind auch Bürger beteiligt worden. Frankfurt-Reporter Frank Angermund.
Der Begriff ist sperrig und gleichzeitig pompös. Masterplan Mobilität. Die Stadt Frankfurt stellt gerade solch ein Verkehrskonzept auf die Beine. Denn die EU gibt den Städten vor, Verkehrspläne dürfen nur noch umgesetzt werden, wenn die Klimaziele, die Luftreinheit und die Barrierefreiheit berücksichtigt werden, sagt Heiko Nickel. Er ist in Frankfurt zuständig für die strategische Verkehrsplanung.
Und das bedeutet einen Paradigmenwechsel bei der Verkehrsplanung, weil man als allererstes mal danach fragt, was sind denn die Bedarfe der Bürger? Weil die Bedarfe sind nicht Auto zu fahren oder Rad zu fahren, sondern in der Regel ist der Bedarf, irgendwo hinzukommen.
Um zu wissen, wie die Menschen in Frankfurt sich den Verkehr der Zukunft vorstellen, hat die Stadt im gesamten letzten Jahr Bürger online und in Foren befragt. Begleitet von einem Fachbeirat, der aus Mitgliedern von Interessensgruppen wie der IHK, dem ADAC oder Gewerkschaften besteht. Außerdem sind Bürger zufällig ausgelost worden, um die Verkehrsprobleme in Frankfurt zu diskutieren. 3000 Menschen haben mitgemacht, sagt Heiko Nickel.
Die Leute sind mehrheitlich tatsächlich offen für diesen Wandel. Also die Leute sind bereit, ihr Verkehrsverhalten zu ändern und sehen diese Notwendigkeit auch bei sich und bei anderen und fordern das auch ein.
Die Hälfte der Frankfurter, die sich beteiligt haben, waren Kinder und Jugendliche in Schulen. Gerade, weil sie noch viele Jahre lang Teil des Verkehrs in Frankfurt sein werden. Und sie haben ähnliche Wünsche und Vorstellungen wie die Erwachsenenverkehrsteilnehmer, sagt Susanne Feuerbach, Leiterin des Frankfurter Kinderbüros.
Weil ich denke, sie wollen sich auch draußen schön und gut aufhalten können. Sie wollen auch nicht totgefahren werden. Sie möchten schnell von A nach B kommen. Sie möchten es kostengünstig. Ich denke, was für Kinder und Jugendliche sehr wesentlich ist, dass sie die Generationengerechtigkeit viel deutlicher im Blick haben als wir Erwachsene.
Im Fokus der Bürgerbeteiligung standen zwei Szenarien für den zukünftigen Frankfurter Verkehr. Einmal der Umstieg vom Auto auf andere Verkehrsmittel und zum anderen mehr Effizienz durch moderne Technik im Verkehr. Für Verkehrsdezernent Stefan Meyer steht fest, dass der Verkehr der Zukunft eine Mixtur aus beidem wird.
Natürlich ist das nicht ein Entweder-Oder, sondern natürlich nimmt man das Beste aus beiden Welten.
Der Verkehr in Frankfurt soll auch neue Wege gehen, weil die flächenmäßig relativ kleine Stadt verkehrstechnisch an ihre Grenzen stößt. Heiko Nickel sagt, dass 20% der Verkehrsteilnehmer aufs Auto angewiesen sind. Zum Beispiel Handwerker, die Feuerwehr oder Menschen mit Einschränkungen.
Das heißt aber, 80% sind Leute, die gesunde Beine haben und nichts transportieren. Und diese 80% machen es den 20% schwer. Es geht nicht darum, dass ein Handwerker demnächst hier zu Fuß durchläuft, sondern wir brauchen die Verkehrsfläche für diese 20%. Und jetzt müssen wir Strategien entwickeln, wie wir den 80% irgendwie auf andere Verkehrsarten verlagern, die deutlich flächeneffizienter sind.
Im Mai soll der Masterplan Mobilität vorliegen. Er soll eine Art Leitbild für den Verkehrswandel in Frankfurt werden. Dann ist die Politik im Frankfurter Römer gefragt, die Hausaufgaben, die das Konzept der Politik aufgibt, auch umzusetzen. Ein Punkt ist den Verantwortlichen aber jetzt schon klar. Beim Thema Fußgänger gibt es deutlichen Verbesserungsbedarf.
Und das war ein Beitrag von unserem Reporter aus Frankfurt, Frank Angermund. Und wir bleiben in Frankfurt. In einem Modellprojekt wollen die gemeinnützige Meinweg GmbH und das Wohnungsunternehmen Vonovia obdachlosen Wohnungen in Frankfurt verschaffen. Jetzt wurde eine entsprechende Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Worum es bei dem Projekt genau geht, erklärt uns hr-Inforeporter Wolfgang Hetfleisch.
Es ist ein neuer Anfang für Alexander Ivanov. So heißt er nicht wirklich. Der 38-Jährige will unerkannt bleiben. Jahrelang hat er in Frankfurt auf der Straße und in Notunterkünften gelebt. Das ist vorbei. Ivanov bezieht bald seine eigene Wohnung im Frankfurter Stadtteil Ostend. Es gibt schlechtere Lagen.
Ich habe gesetzlichen Betreuer, der hat zu mir direkt gesagt, ich habe mehr Glück aus Verstand aus Frankfurt, wo ich einziehe. Haben sie gezaubert.
Zu verdanken hat er das einer Kooperation der gemeinnützigen Meinweg GmbH und des Wohnungskonzerns Vonovia. Der Vertrag ist heute unterschrieben worden. Es geht darum, Menschen aus der Obdachlosigkeit zu holen, Menschen wie Alexander Ivanov. Das Projekt trägt den Titel Housing First, was frei übersetzt heißt, erstmal eine Wohnung, dann der Rest. In der Pilotphase in den nächsten 5 Jahren sollen so 25 Wohnungen in Frankfurt an Obdachlose vermittelt werden. Mindestens, sagt Meinweg-Geschäftsführer Lars Volkmann.
Wir würden uns schon sehr freuen, wenn wir vielleicht die 25 schon nach den ersten 2 Jahren erreicht hätten. Und wenn wir dann nach 5 Jahren vor der Überführung in den Regelbetrieb so 50 Teilnehmer hätten, das wäre, glaube ich, eine tolle Zahl.
Das mit dem Regelbetrieb ist nicht einfach nur dahingesagt. Beide Seiten wollen die Vermittlung an Menschen, die keine andere Chance auf eine eigene Wohnung haben, nach der Testphase fortsetzen. Dann sollen jährlich 10 Wohnungen dazukommen. Aus Volkmanns Sicht ist das Bündnis mit Vonovia ein Volltreffer. Die Meinweg GmbH, die von der Stiftung Franziskustreff getragen wird, gibt es schon seit 2 Jahren. Der Erfolg ließ auf sich warten.
Es war sehr, sehr schwierig, überhaupt an potenzielle Vermieter ranzukommen. Und wenn wir mal an Vermieter gekommen sind, dann haben wir teilweise Wohnungsangebote, beispielsweise im Holzhausenviertel, bekommen.
Eine sehr vornehme Gegend. Der Wohnraum, den Vonovia anbietet, wird über Frankfurt verteilt sein. Der Konzern hatte der Stadt zugesagt, langfristig 100 Wohnungen bereitzustellen, um Obdachlosigkeit zu verhindern oder zu beenden. Man gehe diesen Weg aus Überzeugung, sagt Henning Schulze. Er leitet Vonovias Geschäfte im Rhein-Main-Gebiet.
Es ist uns wichtig, weil wir Wohnraum Menschen zur Verfügung stellen, die vorher keine Aussicht auf eben ein Zuhause hatten. Und für uns ist Wohnung die Voraussetzung einfach für ein selbstbestimmtes Leben.
Aber wer aus dem Kreis der Obdachlosen bekommt nun ein neues Zuhause und wer nicht? Vorrang sollen diejenigen haben, die auf der Straße leben und die von Unterstützungsangeboten kaum oder gar nicht erreicht werden.
Wohnungen für Menschen in Frankfurt, die sonst auf der Straße übernachten müssten. Darüber berichtet hat Reporter Wolfgang Hetfleisch. Bankgeschäfte im Internet zu erledigen, ist mittlerweile Standard. Gerade durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend noch beschleunigt. Allerdings kommt es im Zusammenhang mit Online-Banking auch immer öfter zu Betrügereien. Allein im vergangenen Jahr gab es in Hessen rund 190 solcher Fälle. 2 Jahre zuvor waren es noch halb so viele. Über einen besonders krassen Fall berichtet unsere Wirtschaftsreporterin Ursula Meyer.
Alles fing harmlos an, erzählt Simone Schroth aus Nidderau. Vor ein paar Wochen bekam sie Post von ihrer Hausbank, der Postbank. Es ging dabei um ihr Online-Banking. In dem Brief waren Codes, um ein neues Sicherheitsverfahren zu aktivieren, erzählt die 47-Jährige.
Nichts Außergewöhnliches. Ich habe den Brief entsprechend geöffnet und dann haben wir die Daten eingegeben. Und in dem Moment ging nichts mehr.
Simone Schroth hatte auf ihr Konto keinen Zugriff mehr und auch die Bank konnte daran erstmal nichts ändern. Ein paar Tage später ein Rückruf von der Bank. Ob die Kundin Geld ins Ausland überweisen wolle, Simone Schroth fiel aus allen Wolken.
Ich war dann wirklich ganz schön verzweifelt, weil da bediente sich einfach jemand nach seinem Belieben auf meinem Konto und hob da Geld ab. Noch dazu hatte ich keinen Zugriff mehr auf das Konto und das hat sich dann auch noch für Wochen fortgesetzt.
Bis die Postbank das Konto sperrte, hatten die Kriminellen über 2.500 Euro erbeutet. Das Geld hat die Bank ihrer Kundin mittlerweile erstattet. Dort erklärt man sich die rätselhafte Geschichte so. Das Sicherheitsverfahren, das die Kundin freigegeben habe, hätten tatsächlich die Betrüger beantragt und benutzt, erklärt ein Sprecher der Bank.
Es handelt sich dabei um eine aktuelle Betrugsmasche im Internet. Dabei sind die Betrüger über kriminelle Handlungen in den unbefugten Besitz der Zugangsdaten fürs Online-Banking gelangt.
Bekannt unter dem Schlagwort Phishing. Die Bank fordert ihre Kunden deshalb auf, alle fürs Online-Banking relevanten Daten nicht weiterzugeben. Das habe sie definitiv nicht getan, hält Simone Schroth dagegen. Sie sei extrem vorsichtig. Es ist ein Fall, der auch bei der Polizei zunächst für Rätselraten sorgt. Auch hier ist die Vermutung, die Betroffene werde wohl auf eine Phishing-Mail hereingefallen sein. Beim Hessischen Landeskriminalamt erklärt Dirk Hintermeier, Experte für Internetbetrügereien, diese E-Mails seien immer ausgefeilter.
Wo die Opfer denken, sie würden es gerade zu tun haben mit ihrer Hausbank oder mit ihrer Sparkasse, weil diese Mail, die sie erhalten haben, in Farbe und Gestalt also auch wirklich ähnlich aussieht, wie sie es eigentlich von ihrer Bank gewohnt sind.
Deshalb empfiehlt Hintermeier, alle E-Mails auf ihre Echtheit zu kontrollieren und im Zweifel sogar bei der eigenen Bank anzurufen. Ist jemand Kriminellen zum Opfer gefallen, rät Hintermeier.
Dann rufe ich natürlich sofort bei meiner Sparkasse an oder ich gehe vor Ort und versuche, das Geld natürlich wieder zurückbuchen zu lassen.
Außerdem sollten Betroffene Strafanzeige erstatten. Das hat auch Simone Schroth aus Nidderau gemacht. Die Staatsanwaltschaft Hanau ermittelt in der Sache und wird hoffentlich bald klären, was es mit dem seltsamen Betrugsfall auf sich hat, der durch einen echten Bankbrief ausgelöst wurde.
Betrug beim Online-Banking, einen besonders krassen Fall gab es da in Nidderau. Über den hat Ursula Meyer berichtet und hat uns auch die Masche dahinter erklärt. Und damit sind wir am Ende der Sendung Der Tag in Hessen. Mein Name ist Andreas Heigen und die Sendung gibt's übrigens auch in der ARD-Audiothek zu hören.